Was ist der christliche Glaube? Und wie lässt er sich begründen? Ist das etwas, was man einfach naiv glauben muss und damit hat sich's? Oder ist es etwas, wofür es Gründe gibt? Gibt es Wahrscheinlichkeiten? Denkmöglichkeiten? Oder gibt es sogar so etwas wie Sicherheit? Kann man in Glaubensfragen sicher sein? Mein jüngster Sohn ist jetzt 11 Jahre alt, vor einigen Jahren war auch schon ziemlich schlau. An einem Morgen hat er uns vor eine schwierige philosophische Frage gestellt. Er hat uns gefragt, warum ist die Milch so kalt? Und bevor wir auf diese wichtige Frage antworten konnten, hat er selbst eine Antwort gegeben. Weil die Kühe nachts draußen im Kalten stehen. Wir waren so perplex, wir konnten das in keiner Weise irgendwie kontern oder korrigieren. Das war pure Wahrheit für den kleinen Mann. Ich möchte euch heute Abend einladen, vielleicht sehr sicher geglaubte Dinge einmal in Frage zu stellen. Mal sich selbst so ein bisschen durchzuschütteln und zu überlegen, was glaube ich eigentlich? Worauf verlasse ich mich? Wie sehe ich diese Welt? Was ist meine persönliche Antwort auf Goethes Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält? Was glaube ich, wie diese Welt entstanden ist? Warum sie da ist? Warum ich da bin? Was das alles soll? Was glauben Sie? Was glaubst du? Was glaube ich? Mal eine Minute nachdenken. Was glaube ich eigentlich über diese Welt? Woher, wozu und wohin? Ist gar nicht so leicht, ne? Diese Frage zu beantworten. Was hast du für eine Antwort auf diese Frage? Ist es eine Antwort, die dich zum Singen und zum Schwingen bringt? Oder ist es eher ein Fragezeichen? Was kann man überhaupt sicher wissen? Was wissen wir? Nun, vielleicht mag mancher denken, ich weiß, dass ich hier im HZO 40 in der Reihe so und so sitze und dass ich erstmal hier bin. Das weiß ich. Das ist ziemlich sicher. Ja, würde ich sagen, das stimmt. So ein bisschen jedenfalls. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass du dich im Augenblick mit 107.118 Stundenkilometern auf einer Kugel durch ein Fastvakuum mit einer Temperatur von 273,16 Grad bewegst. Das sind ungefähr 30 Kilometer pro Sekunde. Daran haben wir im Augenblick nicht gedacht. Na, irgendwo haben wir es mal gelernt. Nachprüfen kann es auch keiner. Ich kann es jedenfalls nicht nachprüfen. Ich glaube das. Aber trotzdem bleibt ruhig sitzen. Ich gehe mal davon aus, dass wir in der nächsten halben Stunde nicht auf ein Weltraumhindernis treffen werden, sondern diesen Kurs ruhig verfolgen. Ich denke auch der Stuhl wird euch tragen, obwohl auch das nicht ganz sicher ist. Denn die Physiker haben bewiesen, dass dieser Tisch oder auch das Gestühl, auf dem ihr sitzt, zu 99,999% gar nicht da ist. Denn die Atome bestehen aus fast nichts. Es erscheint uns nur wie solide Materie. So gibt es viele Dinge, die uns ziemlich sicher erscheinen und näher betrachtet doch viel komplexer sind oder auch ganz anders sind, als man auf Anhieb denken würde. Nun aber noch einmal zurück zu der Aussage, also, aber ich bin doch bitte da, auch wenn der Stuhl zu 99,999% nicht da ist und wir uns jetzt im Augenblick mit 117.000 und so weiter Kilometer bewegen, ich bin doch da. Seit René Descartes wissen wir doch, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Das wenigstens muss doch wohl klar sein. Naja. Fragen wir mal ein bisschen weiter. Dazu sind wir heute Abend zusammengekommen, um ein bisschen weiter zu fragen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Was genau denkt denn da in uns? Ja? Wir bestehen ja, habe ich mir von einem befreundeten Humanbiologen sagen lassen, aus 100 bis 100 Billiarden Zellen. Kann die Physiologin das bestätigen? Sie nickt. 10 bis 100 Billiarden Zellen. Ein ziemlich großer Teil davon hat sich in unserem Kopf angesiedelt, glücklicherweise. Alle diese Zellen sind hochkomplexe biologische Bausteine, für sich genommen jedes unpersönlich. Und aus dem Zusammenspiel dieser unpersönlichen Bausteine, aus den biochemischen Reaktionen, die sich darin ereignen, zufällig oder kausal gesteuert, ergibt sich dann in einer ganz komplizierten Verkettung das, was wir als Denken empfinden, was wir als Gefühl wahrnehmen, was wir als Bewusstsein feststellen. Aber genau genommen ist all das, unsere Persönlichkeit, bei Lichte besehen und genau betrachtet, eine Folge eines komplexen und von uns in seinen Ursprüngen nicht steuerbaren Zusammenspiels dieser materiellen Vorgänge in unserem Gehirn oder zentralen Nervensystem, und vielleicht haben auch noch andere Körperteile darauf einen kleinen Einfluss. Aber in Wirklichkeit, wenn man es so denkt, dann sind wir nichts anderes als komplizierte Hightech-Computer. Und meine Person ist nichts anderes als die eines virtuellen Wesens in einem sehr komplexen Computerprogramm. In Wirklichkeit denkt irgendetwas anderes in mir. Auf dieses Problem, das viele Menschen so nicht wahrnehmen, weil sie nicht so weit denken, hat aber schon vor 200 Jahren ein Philosoph hingewiesen, nämlich Immanuel Kant. Der hat das schon erkannt, deshalb heißt er auch Kant. Und er hat darauf hingewiesen, dass bei einer rein materialistischen Anschauung ein echtes Problem entsteht. Der Mensch wird zum virtuellen Wesen und dadurch verliert er seine Freiheit. Das, was er als Freiheit wahrnimmt, ist nur scheinbar. Er macht sich selbst etwas vor. In Wirklichkeit ist der Mensch in allem, nicht nur in seiner, also seinen physikalischen Bestandteilen, sondern auch in seinen geistigen Produkten, ein Ergebnis unpersönlicher Materie, unpersönlicher materieller Vorgänge biochemischer Art. Und das, was wir als Persönlichkeit, Individualität, Freiheit wahrnehmen zu meinen, ist nur virtuell. Und das gilt nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern es gilt für die gesamte Menschheit. Sie ist sozusagen ein sinnloses, zielloses, chemisches Feuerwerk, das sich in einem entlegenen Winkel des Universums für einige Weltallsekunden ereignet, eigentlich etwas Aberwitziges. Das ist die Folge einer rein materialistischen Weltanschauung. Nun kann man das denken und man kann das Gegenteil nicht beweisen. Das kann so sein. Es muss aber nicht so sein. Es kann auch anders sein. Christinnen und Christen glauben, dass es anders ist. Dass sich die Wirklichkeit anders darstellt. Und ich möchte heute Abend an vier Punkten versuchen zu entfalten, was Christen alternativ zu diesem Konzept glauben. Ich möchte das in vier Sätzen formulieren. Der erste Satz lautet: Christinnen und Christen glauben, dass die Welt nicht durch Zufall entstanden ist, sondern aus Liebe. Dass hinter der Welt Liebe steckt. Dass es diese Welt gibt, weil jemand liebt. Und weil er möchte, dass es uns gibt. Christinnen und Christen glauben, dass es jemand gibt, der, mit Goethe gesprochen, die Welt im Innersten zusammenhält. Oder mit einem alten Spiritual gesagt, der die Welt in seinen Händen hält. Und dieser Satz hat auch einen persönlichen Untertitel. Christinnen und Christen glauben, dass auch der einzelne Mensch kein Zufall ist, sondern dass es dich und mich gibt, weil jemand liebt und will, dass wir da sind. Jeder einzelne Mensch ist geplant, gewollt, konzipiert und geliebt. Vielleicht nicht von seinen Eltern, obwohl das ursprünglich auch so gedacht war, aber doch von jemand, der hinter dieser Welt steht. Wie Gott die Welt gemacht hat, darüber gibt es unter Christinnen und Christen ganz viele verschiedene Meinungen. Einig sind sie sich darin, dass er sie gemacht hat. Dass die Welt nicht aus sich selbst heraus besteht, sondern dass jemand dahinter steht, über den das Entscheidende mit dem Wort Liebe ausgesagt ist. Jemand, der will, dass wir da sind und der uns mag. Das ist der erste Satz. Hinter dieser Welt steht Liebe. Der zweite Satz ist: Christinnen und Christen glauben, dass der Mensch mehr ist als Materie. Dass er in der Materie nicht aufgeht. Und dass er deshalb wirklich frei ist. Immanuel Kant hat das so gesagt. Er hat gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine echte Persönlichkeit haben, dass wir einen Willen haben, dass wir uns wirklich entscheiden können und dass nicht alles nur scheinbar ist. Wenn wir davon ausgehen, dass Menschen wirklich Verantwortung tragen können, das heißt, wenn jemand mir ein Messer an den Bauch steckt, dass ich dann nicht sage, naja, da hat die Chemie irgendwie jetzt sich zufälligerweise irgendwie dumm organisiert, sondern sage, du hast Schuld, bitte lass das. Wenn ich also davon ausgehe, dass Menschen Verantwortung für ihr Handeln tragen, dann setze ich damit notwendig voraus, dass der Mensch in der Materie nicht aufgeht, sondern dass es echte Freiheit gibt. Und Immanuel Kant sagt, wir können gar nicht anders leben. Menschliche Gesellschaft lässt sich gar nicht anders organisieren als mit dem Postulat des freien Willens. Wir können nicht anders leben. Aber wir geraten in einen echten Widerspruch. Wenn wir so leben, wie wir leben müssen, dann setzen wir voraus, dass der Mensch einen transzendenten Anteil hat. Dass auf der Materie des Menschen Transzendenz aufsitzt und in irgendeiner Weise mit ihr koordiniert ist. Die Bibel sagt das so. Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Das heißt, in irgendeiner Weise hat der Mensch Anteil an Gottes Eigenschaften, an Gottes Qualität und ist deshalb in der Lage, auch mit Gott zu kommunizieren und Gott wahrzunehmen. Das ist also der zweite Satz. Der Mensch ist mehr als Materie und deshalb frei, sich zu entscheiden. Nun ist vielleicht bei diesen beiden Sätzen bei manchem schon so ein Einwand innerlich gekommen, der jedenfalls bei mir kommen würde, der sich auf den ersten der beiden Sätze bezieht, nämlich die Frage, wenn es wirklich einen liebevollen Gott gibt, wenn Liebe hinter dieser Welt steht, warum sieht die Welt dann so aus, wie sie aussieht? Wie erklärt sich das? Warum gibt es dann so viel Leid in der Welt, wenn hinter ihr Liebe steht? Das ist eine sehr wichtige und sehr berechtigte Frage. Eine gute Frage. Sie führt unmittelbar zum dritten Satz über den christlichen Glauben. Christinnen und Christen glauben, dass mit dieser Welt etwas nicht in Ordnung ist. Sehr einfach. Das ist ja nicht nur so, dass nur Menschen, die dem christlichen Glauben nicht folgen, merken, dass etwas nicht stimmt, sondern das wissen wir alle. Dass die Welt auf der einen Seite überraschende und erstaunliche Wunder enthält und auf der anderen Seite voller Schrecken ist. Und es ist zugleich für uns unübersehbar, dass einer der grausamsten Faktoren dieser Welt der Mensch selbst ist. In der Weise, wie er mit sich selbst, mit seinesgleichen und mit der ganzen Schöpfung umgeht. Nun ist die Frage, warum lässt Gott das zu? Und warum, wenn er das voraussehen konnte, und das muss er ja wohl, wenn er Gott ist, warum schafft er dann eine solche Welt? Und wenn er es nicht voraussehen konnte, warum greift er dann jetzt nicht ein? Oder wenn er eingreift, warum tut er es nicht wirksamer? Vielleicht erstaunt es einige, was ich jetzt als Antwort sage. Aber ich sage es, weil es so ist. Ich habe darauf keine Antwort. Jedenfalls keine umfassende Antwort, die alles befriedigend erklären würde. Und ich denke, wenn ich sie hätte, dann wäre ich selber Gott. Aber der bin ich nicht. Ich bin nur ein ganz kleiner Mensch, der sich seine Gedanken macht. Und ich habe zwei Gedanken, zwei Ideen, die in Richtung einer Antwort gehen. Und ich denke, dass diese Antwort auf diese schwierige Frage auch wiederum wohl alle Christinnen und Christen gemeinsam haben. Wir glauben, dass der Zustand unserer Welt sehr viel mit der Freiheit des Menschen zu tun hat. Nicht nur, aber sehr viel. Und zwar genauer gesagt mit dem Missbrauch dieser Freiheit. Weil der Mensch wirklich frei ist, wie ich im zweiten Satz gesagt habe, und sich entscheiden kann, kann er sich auch für die schlechten Lösungen entscheiden. Er ist frei, das zu tun. Und er wird nicht irgendwie hinterrücks von Gott so gesteuert und gelenkt, dass er das automatisch vermeidet. Nein, der Mensch kann sich selbst und auch seine Umgebung zerstören. Wir sind geschaffen in einem großen Kontext und unser Verhalten hat meistens nicht nur Folgen für uns persönlich, sondern auch für andere Menschen. Das haben Christen schon immer geglaubt. Und heute können wir diese Wahrheit oder diesen Grundsatz mit seinen globalen Folgen noch viel deutlicher sehen als die Menschen vor 2000 Jahren, als die Bibel geschrieben wurde. Trotzdem bleibt die Frage. Gott hat es doch voraussehen müssen. Warum hat er das ganze Unternehmen nicht einfach abgeblasen? Warum hat er nicht gesagt, wir canceln das, das brauchen wir nicht. Das tun wir uns, das tue ich mir nicht an. Die Antwort ist, dann hätte es zweierlei nicht gegeben. Erstens hätte es keine echte Freiheit gegeben. Wenn Gott nur eine Welt geschaffen hätte, wo alles glatt läuft, hätte es keine echte Freiheit gegeben. Und das Zweite ist, und das scheint mir noch das Wichtigste zu sein, dann hätte es sie und mich nicht gegeben. Dann wären wir nicht da. Ohne diese Welt, so wie sie ist, würde es uns, so wie wir sind, nicht geben. Aber Gott wollte, dass es uns gibt. Das ist eine der Grundüberzeugungen der Christinnen und Christen. Gott will, dass es dich und mich, sie und mich gibt. Und diese Liebe ist echte Liebe. Das heißt, sie berechnet nicht. Es ist eine nicht berechnende Liebe. Es ist eine Liebe, die so sehr liebt, dass sie alles in Kauf nimmt. Und die sagt, ich möchte, dass ihr da seid und deshalb dürft ihr da sein. Und ihr dürft frei sein und ihr dürft leben, so wie ihr wollt. Und das ist genau das Gegenteil von Faschismus. Genau das Gegenteil. Faschismus ist Hass und Unterdrückung. Und bei Gott geht es um Liebe und Freiheit. Dass die Christinnen und Christen das in der Kirchengeschichte, jetzt muss ich allerdings die Frauen eher rausnehmen, eher die Christen, männliche Version, das im Laufe der Kirchengeschichte grundlegend missverstanden haben, ist auch keine Frage. Aber Gott geht es, so wie wir ihm in der Bibel begegnen, um Liebe und Freiheit. Nun kann man aber weiter fragen, gut, aber was tut Gott angesichts dieser Lage? Was macht er? Er bricht das Unternehmen nicht ab, nein. Was tut er? Er beendet die Freiheit nicht, nein. Er tut etwas Überraschendes und Unvorhersehbares. Und das ist nun der vierte Satz von dem, was Christen glauben. Christen und Christinnen glauben, dass Gott in diese Welt gekommen ist, um das Problem dieser Welt von innen her anzupacken, ohne die Freiheit und ohne die Liebe zu verletzen. Dass Gott in diese Welt eingestiegen ist und Mensch wurde. Und das ist vielleicht der provozierendste Satz des christlichen Glaubens, die provozierendste Aussage der Bibel überhaupt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er in sie hineingekommen ist. Er hat die Menschen nicht allein gelassen, er hat sie nicht sich selbst überlassen, sondern ist zu ihnen gekommen. Er wollte ihnen seine Liebe zeigen und er hat sie gezeigt. Er wollte sie einladen zu einem Leben der Liebe mit ihm und miteinander. Und er hat es getan, als Mensch mit Namen Jesus. Und er hat so gelebt, dass man sich nur wünschen kann, alle Menschen würden so leben. Er hat nicht nur mit seinen Worten, sondern auch mit seinen Taten Liebe gelebt. In einer wunderbaren und überzeugenden Weise. Der Philosoph Plato hat 500 Jahre vor Jesus gesagt, wenn einmal ein gerechter Mensch kommen würde, den es nicht gibt. Aber wenn es ihn gäbe, wenn er kommen würde, dann würden es die anderen Menschen nicht ertragen. Sie würden ihn foltern, sie würden ihn aufhängen und umbringen. Das war Gottes Risiko. Und genauso wie dieser weise Mann es vorhergesagt hat, ist es passiert. Man konnte Jesus nicht ertragen. Seine Ehrlichkeit, seine Art und Weise, wie er mit den Ausgestoßen in der damaligen Gesellschaft zusammen war. Und der Anspruch, den er hatte, das konnte man nicht ertragen. Und so hat man ihn gefangen genommen, man hat ihn verspottet, man hat ihn ausgepeitscht und gefoltert, man hat ihn aufs Kreuz gelegt und festgenagelt und aufgerichtet. Und Gott hat es mit sich geschehen lassen. Nackt ausgezogen, ganz nackt. Am Kreuz hat er gehangen. Und er hat nicht aufgehört zu lieben. Er hat nicht aufgehört, die Freiheit der Menschen zuzulassen, selbst der Menschen, die ihn gefoltert haben. Er hat das Unrecht ausgehalten und die ganze Macht des Hasses und die Grausamkeit dieser Welt und nicht aufgehört zu lieben. So ist Gott. Das glauben die Christinnen und Christen. Und sie glauben, dass hier, wo Gott, der Schöpfer, stirbt, etwas passiert, was wir mit unserem Denken und unseren Worten kaum fassen können. Wir glauben, dass durch den Tod Gottes die Macht des Bösen auf geheimnisvolle Weise, wir können es nicht erklären, überwunden wird. Und dass jemand, der sich diesem Gott, der dort am Kreuz gestorben ist, sich dem öffnet und mit ihm redet, der ist hier unsichtbar, mit ihm spricht, man kann mit ihm sprechen, dass der von innen her verändert wird, dass dessen Schuld, das heißt die Rückstände all des Bösen, das diese Welt zerstört, die ja auch in jedem Einzelnen sind, auch in mir. Man kann das wie Radioaktivität beschreiben. Ja? Früher hat man ja mit diesen radioaktiven Stoffen gehandelt, man wusste gar nicht, welche Folgen sie haben, bis man auf einmal gemerkt hat, dass die Forscher krank wurden. Und so ist es mit dem Bösen in dieser Welt. Wir denken, wir können uns alles Mögliche erlauben und merken dann auf einmal Menschenskinder. Beziehungen gehen kaputt, es bleibt was zurück. Ich habe jemanden verletzt, ich merke, es war nicht richtig. Ich habe das und das getan. Und je näher man Gott kommt, umso mehr wird einem auf einmal klar, wie oft man die Liebe verletzt hat, wie oft man die Freiheit anderer Menschen verletzt hat und mit teilgenommen hat an der Zerstörung von Menschenleben, an der Zerstörung dieser Welt. Und wenn man in den Bereich Gottes kommt, wird einem das klar und man merkt auf einmal, ich brauche eine Kraft, die diese ganzen Schäden und Rückstände auch meines eigenen falschen Verhaltens wegnimmt, dass ich wieder durchatmen kann, dass ich mich nicht mehr schuldig fühlen muss, sondern dass ich sagen kann, ich bin neu, ich habe Kraft, ich bin anders. Und wir glauben, dass in diesem geheimnisvollen Geschehen, dass Gott sich töten lässt, das Prinzip des Bösen in dieser Welt, wir sprechen da von Sünde und Schuld, ganz alten Worten, dass das überwunden wird in uns, das Böse. Und das ist ein Prozess, der anfängt. Wir Christinnen und Christen haben natürlich genauso zu kämpfen auch mit vielen Dingen, ich sage mal dem inneren Schweinehund. Aber Gott ist da und gibt uns Kraft. Das glauben wir, das ist der vierte Satz. Gott besucht diese Welt, um die Probleme von innen her zu lösen. Gut. So viel zu den vier Sätzen. Nun, Fakt oder Fiction, was ist es? Gibt es irgendwelche Gründe, die vernünftig denkende Menschen veranlassen könnten, das zu glauben? Oder muss man das einfach glauben, Vogel frisst oder stirb und dann sehen, wie man klarkommt. Gibt es Gründe? Ich sage, ja, es gibt Gründe. Nicht im Sinne von wissenschaftlichen Beweisen. Diese Dinge entziehen sich dem Beweis. Genauso wie die Liebe einer Frau oder eines Mannes zu dir. Entzieht sich auch jedem Beweis, aber du kannst es erleben. Und so ist es auch mit diesen Realitäten. Sie sind so groß, dass sie naturwissenschaftliches Beweisen übersteigen. Und doch gibt es Hinweise, die uns zumindest auf die Spur bringen. Ich möchte drei Hinweise nennen und eine Möglichkeit, ganz sicher zu sein, ob es stimmt. Ich fange mit drei Hinweisen an. Vielleicht, ich sage mal ihr zu euch, ich bitte euch, das zu entschuldigen, alle Menschen, die irgendwie älter sind und das nicht verkraften können, bitte ich immer sie einzusetzen jetzt. Sonst komme ich immer durcheinander. Gut. Ihr könnt auch zu mir du sagen, das ist kein Problem. Alright. Also, wenn ihr heute Abend nach Hause kommt, dann nehmt ihr euch einen DIN A3 Zettel, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und das Fernsehprogramm nicht zu spannend ist, oder auch zwei DIN A4 Zettel, geht auch. Muss man aber zusammenkleben. Ein spitzer Bleistift und dann zeichnet ihr eine Maschine, die nur eine einzige Funktion hat, total einfach. Eine Maschine, die sich selbst noch einmal nachbauen kann, okay? Ist ganz simpel. Es ist nur eine einzige Funktion. Da ist die Maschine und nachher stehen zwei identische Maschinen da. Ja? Die Maschine nimmt Rohstoffe auf, erkennt sie, verarbeitet sie umweltfreundlich, hat ein Computerprogramm, Fehlererkennungssystem, umweltfreundliche Abfallbeseitigungsanlage und redupliziert sich einfach. Okay? Wenn ihr das fertig konstruiert habt, faltet ihr das zusammen, tut es in einen Umschlag und schickt es an das Nobelpreiskomitee. Und dann bekommt ihr ganz viel Geld nächstes Jahr. Und werdet ganz berühmt. Es hat noch keiner geschafft. Es hat noch nie ein Mensch geschafft, eine Maschine zu konstruieren, die in der Lage ist, sich selbst identisch zu reduplizieren. Und trotzdem habe ich heute Abend eine solche Maschine mitgebracht. Wer glaubt das? Das ist jetzt ein Glaubenstest, okay? Gibt es Menschen, die das glauben? Finde ich sehr gut. Ja, sehr. Man muss immer vorsichtig sein in Glaubensdingen. Ich habe sie mitgebracht, liegt hier vorne. Genau gesagt, eine Schutzhülle, in der sich so etwa 6 bis 8 solcher Maschinen befinden. Man nennt sie landläufig Kerne. Kerne. Kerne sind in der Lage, Rohstoffe aufzunehmen, zu erkennen, umweltfreundlich zu verarbeiten. Sie haben ein Computersystem, man nennt das Desoxyribonukleinsäure, also Computerband. Sie haben ein eigenes Fehlererkennungs- und Beseitigungssystem. Sie arbeiten komplett umweltfreundlich und sind nicht nur in der Lage, sich selbst zu reduplizieren, sondern noch ganz andere Gebilde wie riesige Bäume zu erzeugen und sich in unendlich vielen Variationen mit immer neuen Formen zu vermehren. Die Technik, die in jeder lebenden Zelle steckt, sagt der Astronom Fred Hoyle, ist komplizierter als die Technik in einem Jumbojet. Er sagt, es ist nicht wahrscheinlicher, dass eine einzige Zelle durch Zufall entsteht, als dass ein Sturm durch einen Schrotthaufen fegt und nachher steht ein kompletter Jumbojet da. Das sagt er. Und das wird auch nicht bezweifelt. Jacques Monod, Medizinnobelpreisträger, Atheist, hat in seinem Büchlein Zufall und Notwendigkeit sehr empfehlenswert zu lesen, DTV Verlag, kleines Taschenbuch, gesagt, es ist eigentlich unmöglich, dass es passiert. Aber es muss passiert sein, weil es keinen Gott gibt. Das ist eine Logik. Okay. Kein Beweis. Ich will das nicht im Sinne eines wissenschaftlichen Beweises verstanden wissen, sondern ein Hinweis. Ein Hinweis. Steckt nicht doch etwas dahinter? Das war der erste Hinweis. Zweiter Hinweis. Es ist ein ganz spannendes Phänomen zu sehen. Ich habe gestern Abend das schon mal kurz angedeutet, dass im Alten Testament, das ja nachweislich geschrieben wurde, bevor Jesus geboren wurde, ganz viele Hinweise auf das Kommen Gottes in diese Welt drinstehen. Das ist ein ganz spannendes Phänomen, das ich als Theologe sehr genau untersucht habe, weil mich das auch sehr interessiert hat, festzustellen, dass minutiös dieses Kommen Gottes in die Welt angekündigt wird, auch der Grund des Kommens und sein Tod am Kreuz. Und das ist ein faszinierendes Phänomen, was immer wieder Menschen im Laufe der Geschichte auch überzeugt hat. Ich nenne nur ganz wenige Bibelstellen und wer will, kann es zu Hause für sich nochmal nachprüfen. Beim Propheten Jesaja steht, eines Tages wird ein Kind geboren werden, steht in Kapitel 9, Vers 5, dessen Name ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater. Ein Kind, dessen Name starker Gott und ewiger Vater ist. Eine Aussage, die völlig querläuft zu allem jüdischen Denken, die immer den ganz großen, erhabenen, fernen Gott nur glauben, dass Gott Mensch werden kann. Einer ihrer Propheten sagt es und ein anderer auch. In Micha 5, beim Propheten Micha also im 5. Kapitel steht, in Bethlehem soll der geboren werden, der schon immer da war. Oder in Sacharja 12, Vers 10, da sagt Gott, eines Tages werdet ihr mich sehen, den ihr durchbohrt habt. Ihr werdet mich ansehen, den ihr durchbohrt habt. Im Psalm 22, da wird minutiös eine Kreuzigung beschrieben. Von David, zu dessen Zeit es vermutlich diese Todesart noch gar nicht gab. Und er beschreibt die Kreuzigung so genau, wie viele Menschen heute gar nicht wissen, wie eine Kreuzigung stattfindet. Ich lese nur mal einige Aussagen. Vers 15 folgende, Psalm 22. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Und er beschreibt es so, als wenn er es selbst erlebt, obwohl er es nie erlebt hat. Aber er ist einer der Vorfahren von Jesus und sieht das vorher. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in des Todes Staub. Die Rotte der Bösen hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Wenn jemand gekreuzigt wird, dann zerreißen seine Gelenke unter diesem stundenlangen Hängen an den Gelenken, also an den durchbohrten Händen. Er stirbt zum Teil an innerer Verblutung. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, sagt er. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs. Der Mensch hat eine wahnsinnige Agonie, in der das Herz ständig gegen Infarkte ankämpft. Ein rasender Durst quält den Gekreuzigten. David sagt, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in des Todes Staub. Die Menschen wurden auf der Erde festgenagelt. Sie haben mir Hände und Füße durchgraben. Und sie losen um mein Gewand. Das Gewand gehörte dem Hinrichtungskommando, das es dann unter sich verlost hat. Und nicht nur die Art des Todes, auch der Grund des Todes wird beschrieben in Jesaja 53. Auch ein spannender Text. Ich zitiere nur mal zwei Aussagen. Er ist um unserer Schuld, um unserer Sünde willen, durchbohrt und zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, die Macht des Bösen wird überwunden durch den Tod Gottes in der Welt. Und wenn er gestorben ist, wird er wieder das Licht sehen und wird wieder leben. So geht der Text weiter. Auch die Auferstehung Jesu wird vorhergesagt in Jesaja 53, Texte, die lange vor Jesus geschrieben wurden und so deutlich von ihm reden, dass man denkt, das müssten Christen geschrieben haben. Aber man weiß, es ist älter. Das ist ein zweiter Hinweis auf die Wahrheit des christlichen Glaubens. Ein dritter Hinweis, für mich einer der stärksten Hinweise, ist das Leben von Jesus selbst. Wenn man sich diesem Leben Jesu öffnet, wenn man das mal liest, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, dann wird man in seinen Bann gezogen. Ich rate allen, die das noch nicht entdeckt haben, mal die Berichte über Jesus im Neuen Testament in einer modernen Übersetzung zu lesen. Jesus hat ja, wider Erwarten, kein Lutherdeutsch gesprochen, sondern die Sprache seiner Zeit. Und deshalb kommt man ihm näher, wenn man es in einer modernen Übersetzung liest. Und mal diesen Jesus auf sich wirken zu lassen. Kein Mensch fasziniert so wie Jesus. Es ist einfach einzigartig. Und diese Person ist wie ein Magnet. Je näher man ihm kommt, desto stärker ist seine Wirkung. Und desto mehr wird man in seinen Bann gezogen. Und noch ein letzter Grund. Und das ist für mich ein ganz wichtiger, und zwar deshalb, weil er zu Gewissheit führt. Es gibt die Möglichkeit, in Sachen christlichen Glauben zu Sicherheit zu kommen, zu Gewissheit zu kommen. Und mit diesem Punkt möchte ich schließen. Und ich möchte es veranschaulichen an einer Begebenheit aus dem Leben von Jesus. Einmal geht Jesus mit seinen Freunden zusammen am See Genezareth lang. Man kann sich das vorstellen, die Sonne scheint, das Wasser plätschert so schön ans Ufer. Ich denke, die haben so ein paar Späße gemacht, sich gut unterhalten und sind da so lang gelaufen. Und dann auf einmal verfinstert sich so ein bisschen die Stimmung. Da kommt so ein Gebäude in Sicht, das keiner so gerne mag, das Zollgebäude. Kennen wir vielleicht auch. Zollstation verbindet man immer, also manchmal nicht so angenehme, je nachdem, was man so im Koffer hat, nicht so angenehme Gefühle mit. Damals war es noch schlimmer, weil dort grundsätzlich irgendwelche Mafiosi saßen, die nichts anderes im Sinn hatten, als das Recht zu beugen. Die Jünger kommen da also hin, immer näher an das Gebäude ran und ihr wisst ja, man guckt dann so, als wenn man nichts hat und auch nichts will und irgendwie gar nicht da ist. So wollen die sich da vorbeidrücken und Jesus sagt, Freunde, einen Moment, ich muss da mal eben rein in die Hütte. Er geht da rein, da sitzt also so ein Obermafioso und um ihn rum ganz viele andere Geldzähler, ein paar Geldsäcke und Aktenordner, Taschenrechner und was da so alles ist. Und Jesus geht auf diesen Zolleinnehmer dazu, lacht ihn an und sagt, komm mit. Und der Zolleinnehmer sitzt da und bekommt also eine Pupillenerweiterung, die jeden Augenarzt erschrecken würde. Und sieht sich um, das Geld, seine Mitarbeiter, die ihn alle angucken. Und überlegt. Und garantiert wusste er schon einiges über diesen merkwürdigen Jesus. Dass der ziemlich unkonventionelle Ansichten hatte. Dass man bei ihm ziemlich viel spannende Sachen erleben konnte. Und dass man bei ihm ein neuer Mensch werden würde. Und er guckt sich so um. Und dann sagt er, okay, worauf warten wir noch? Steht auf und geht mit ihm mit. Und dieser Schritt verwandelt sein Leben komplett. Sein Name ist Matthäus. Auf ihn geht nach alter kirchengeschichtlicher Überlieferung das erste Evangelium zurück. Es steht nicht direkt drin, aber das haben die ersten Christen so überliefert. Er wird Zeuge vieler Wunder. Er wird Zeuge unglaublicher Worte. Er wird Augenzeuge des Todes Jesu. Er wird Augenzeuge seiner Auferstehung. Und das alles hat er erlebt, weil er in diesem einen Moment gesagt hat, okay, worauf warten wir? Und nun mag mancher sagen, naja gut, das war vor 2000 Jahren. Aber heute? Die Antwort ist, wenn die Christinnen und Christen recht haben, dann lebt dieser Jesus. Dann ist er da. Dann ist er auch heute Abend hier. Und dann kann man mit ihm reden und dann kann man ihn erleben. Und ich behaupte, dass das so ist. Aber rausfinden, ob es so ist, das kann und muss jeder ganz persönlich. Auch da gelten diese Grundprinzipien der Freiheit und der Liebe. Niemand wird gezwungen. Niemand. Nicht durch Beweise, nicht durch Erscheinungen und Wunder, nein. Jeder und jede kann es herausfinden, wenn er oder sie es will. Niemand muss. Und deshalb ist das die Einladung heute Abend, das herauszufinden. Und mit Jesus zu sprechen. Vielleicht gleich hier am Platz oder draußen irgendwo oder in der Kneipe oder zu Hause. Und zu sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann würde ich dich gerne kennenlernen und rausfinden, ob das stimmt. So bin ich Christ geworden, mit so einem Satz. Jesus, wenn das stimmt, dann zeig's mir. Er hat es mir gezeigt, auf ganz persönliche Weise. Erzähle ich vielleicht morgen oder übermorgen, muss auch ein bisschen spannend bleiben. Jeder kann es selbst rausfinden und vielleicht haben noch andere Sachen dann zu erzählen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend.